Es ist schön, dass wir heute zusammen, wie schon erwähnt, wirklich eine Gemeinschaft hatten, die uns auch zum Lachen gebracht hat, auch wenn das Wetter jetzt ein bisschen schlecht war. Wenn wir uns überlegen, wie schön es doch war, wie viel ist das im Vergleich zu dem, was uns im Himmel erwartet? Wenig. Und deswegen auch die Frage, wie sehr sehen wir uns danach? Und wann wird es endlich soweit sein? Wie wir auch gestern ein bisschen einen Einblick genommen haben, was für uns eine wichtige Botschaft ist. Ich mache 2, 3 Minuten eine kurze Wiederholung für die, die heute neu dazugekommen sind, damit sie auch ein bisschen mitkommen. Wir hatten gestern einen geschichtlichen Umriss gemacht von einem Thema, was sehr wichtig ist. Es geht um das Thema, was 1888 verkündigt wurde auf der Generalkonferenz von Minneapolis. Ich werde es nur kurz zusammenfassen, damit man noch einen Überblick hat auf das heutige Thema. Wenn jemand mehr darüber wissen will, kann er sich die Predigt natürlich auch anhören. So, jetzt stört was? Gut. Wir haben gesehen, dass die Botschaft damals nicht so angenommen wurde, wie sie sollte. Wir werden auch nochmal zur Einführung 2 Zitate lesen, um zu sehen, was die Botschaft von damals eigentlich war. Ellen White hat es so beschrieben, dass es die Botschaft war, Gerechtigkeit aus Glauben, dass es die dritte Engelsbotschaft war, die überall verkündigt werden soll. Von daher ist es doch wichtig, diese Botschaft zu verstehen, denn wir sollen ja die Engelsbotschaft ja verkündigen. Verstehen wir sie nicht? Leben wir sie nicht? Hat es nicht so die Auswirkungen, die es haben soll? Wir sehen auch, dass diese Botschaft, die damals verkündigt wurde, auch dazu hätte beitragen sollen, dass Jesus bald wiederkommt. In ihrer Generation. Aber wie wir sehen, wir warten schon über 120 Jahre. Wir sind immer noch hier. Von daher stellt uns die Frage, gibt es etwas, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist und was wir wieder aufleben sollen? Wie ich gestern schon erwähnt habe, Ellen White zitiert, dass Satan nichts so sehr fürchtet, als eine Erweckung unter Gottes Volk stattzufinden. Und genau so eine Botschaft ist die Erweckung hervorbringt. Von daher, dass wir uns auf diese Botschaft auch konzentrieren können, denn heute wollen wir vor allem auch anschauen, was diese Botschaft war, die damals verkündigt wurde. Einen kleinen Einblick. Wir können nicht so sehr auf alle Einzelheiten hingehen, weil das Manuskript, was Ellen White geschrieben hat darüber, ist im Englischen 2000 Seiten lang. Alles, was um die Konferenz herum passiert ist. Von daher können wir uns nur Abschnitte anschauen und dazu anregen, mehr darüber nachzudenken und mehr darüber zu lesen und zu studieren. Bevor wir anfangen, damit auch nichts unser Aufnahmevermögen hindert und dass wir keine Störungen haben und dass ich auch die richtigen Worte auch ausspreche, möchte ich euch gerne nochmal einladen, dass wir zusammen beten, einfach unsere Häupter neigen, dass wir beten. Unser himmlischer Vater, Herr, hab Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Hab Dank, Herr, dass bald Sabbat ist und dass wir auch, wie wir heute gelernt haben, in dir ruhen können, dass du uns heiligst. Herr, bitte hilf uns, dass wir jetzt die Worte, die wir hören werden, dass wir sie aufnehmen können. Bereite du unsere Herzen vor, damit es nicht nur eine Theorie bleibt, sondern Wirklichkeit in unserem Leben. Herr, hilf ganz besonders auch mir, verbirg mich hinter dein Kreuz, Herr. Denn alles, was ich sage, ist nicht so wichtig. Es sollen deine Worte sein, Herr. Mögen alle Menschen damit erreicht werden und vor allem auch ich, Herr. Herr, bitte führe und leite uns, dass wir durch diese Botschaft näher zu dir kommen und somit, dass du auch bald wieder kommst. Herr, wir legen alles in deine Hände und sind dir dankbar dafür. Im Namen Jesus. Amen. Wir hatten gestern gehört, dass bevor diese Botschaft auf der Generalkonferenz kam, dass es Zwiespalten gab zwischen den führenden Brüdern und den Verkündern, Jones und Wegener, bezüglich des Gesetzes im Galaterbrief. Könnt ihr euch noch erinnern? Das heißt, die einen haben gesagt, es ist das Zeremonialgesetz, das war die Leitung der Generalkonferenz, obwohl sie am Anfang der Pioniere 1844 das Entgegengesetzte geglaubt haben. Sie haben nämlich geglaubt, dass das Gesetz, was im Galaterbrief beschrieben ist, und der Zuchtmeister, der uns zu Christus führt, dass das das moralische Gesetz ist, haben aber aufgrund dessen, weil die evangelikale Bewegung gesagt hat, naja, im Kolosserbrief steht ja drin, dass es ans Nagel gekreuzt wurde, also müssen wir es nicht mehr halten, haben sie ihre Meinung geändert und gesagt, okay, wir müssen uns davor schützen und haben gesagt, das ist nicht das moralische Gesetz, die 10 Gebote, sondern das Sittengesetz, das Zeremonialgesetz, Entschuldigung. Jones und Wegener haben das anders vertreten und sie sagen, naja, das ist doch klar ersichtlich, dieses Gesetz muss das moralische Gesetz sein, was uns zu Christus führt. Ellen White hat sich damals um 1886 bis 1888 zu diesem Thema nicht geäußert. Sie hatte kein Licht darüber bekommen gehabt. Erst 3 Jahre später hat sie Licht darüber bekommen. Das ist die Auflösung von gestern, was ich nicht erwähnt habe. Sie schreibt, man fragt sich, wie es mit dem Gesetz im Galaterbrief aussieht. Welches Gesetz ist der Zuchtmeister, der uns zu Christus führt? Ich antworte darauf, beide, das Zeremonial und das Sittengesetz. Und ein wenig später schreibt sie noch, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden, Galater 3,24. In diesem Schriftabschnitt spricht der Heilige Geist durch den Apostel insbesondere vom Moralgesetz. Wir sehen hier, dass Ellen White erst 3 Jahre später zu diesem Thema erst Licht bekommen hat. Und wenn wir anschauen, die Lehren, die zuvor da waren, haben wir nicht ganz übereingestimmt. Aber erst später hat sie darauf Licht bekommen. So können wir auch sehen, dass die Wahrheit, die damals verkündigt wurde, auch immer progressiv war. Ellen White hat nicht von Anfang 1844 alles Licht bekommen, sondern es ging schrittweise voran. Und wenn wir uns die Grundthemen anschauen, die damals gepredigt wurden, das heißt, am Anfang haben wir die ganzen Informationen über die Heiligtumslehre bekommen, was ja letztendlich zu dem Punkt führte, 1844. Danach kam auch das Sabbatgebot. Denn die Pioniere haben 1844 nicht das Sabbatgebot gehalten. Das Sabbatgebot kam. Und so ging es schrittweise voran, bis 1863 noch ein ganz wichtiger Punkt hinzukam, nämlich unsere Gesundheitsreform. Warum erwähne ich die ganz kurz? Wenn man die Botschaften, die Ellen White bekommen hat, zur Gesundheitsreform liest, sieht man, was für eine enge Verbundenheit die Gesundheitsreform hat, damit man die Botschaft von 1888 auch richtig versteht. Das ist ein eigenständiges Thema. Jeder sollte mal lesen, was Ellen White darüber geschrieben hat, zum Beispiel in dem Buch Bewusst Essen, was es zu kaufen gibt. Aber in 2, 3 Punkten beschreibt sie, je nachdem, was wir essen, hat es auch Auswirkungen auf unser Denken. Und es geht so weit zurück, dass wir, wenn wir falsch essen oder die Sachen essen, die wir nicht sollen oder trinken, die wir nicht sollen, es auch Einfluss auf unser Denken hat, dass wir nicht zum Beispiel das Versöhnungsopfer, was Christus uns dargebracht hat, richtig verstehen können. Und diese Botschaft ist sehr wichtig. Das heißt, Gesundheit, alles was im Magen ist, ist verbunden. Handeln wir nicht danach. Wir können 100 Mal sagen, ah, ich verstehe das, Aber der Geist der Weisung sagt, nein, man kann das Opfer Jesu nicht richtig verstehen. Und deswegen wurde auch die Gesundheitsbotschaft vorher gegeben. Und dann kam der nächste Schritt, dass man Gerechtigkeit aus Glauben, gerechtfertigt aus Glauben, was Johnson und Wegener präsentiert haben, auch richtig versteht. Deswegen für jeden auch ein Anreiz, sich damit zu beschäftigen, weil dieses Thema Jesu Opfer, was er für uns gebracht hat, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Zwei Zitate, die wir auch gestern gelesen haben. Ellen White schreibt, in seiner großen Barmherzigkeit sandte der Herr sein Volk durch die Ältesten Wegener und Jones eine sehr kostbare Botschaft. Diese Botschaft war dazu bestimmt, den erhöhten Heiland in hervorragender Weise von der Welt kundzutun, das Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Dies ist die Botschaft, die nach göttlichem Befehl der Welt gegeben werden soll. Es ist die dritte Engelsbotschaft, mit lauter Stimme verkündigt und von der Ausgießung seines Geistes im vollen Maße begleitet. Wir sehen, dass diese Botschaft vom göttlichen Befehl ausging. Jones und Wegener haben diese Botschaft verkündigt, was Gott ihm gegeben hat. Und es ist die dritte Engelsbotschaft, die laut verkündigt werden soll. Mit lauter Stimme steht hier. Und mit der Ausgießung des Geistes im vollen Maße begleitet wird. Das heißt, wenn wir sie verstehen, leben und weitergeben, wird das mit der Ausgießung des Heiligen Geistes verbunden sein. Und worüber redet hier Ellen White, wenn sie redet, Ausgießung des Heiligen Geistes? Über den Spätregen. Sie schreibt weiter, die Prüfungszeit steht uns unmittelbar bevor, denn der laute Ruf des dritten Engels hat bereits mit der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi, der sündenvergebenen Erlösers begonnen. Das ist der Beginn des Lichtes von dem Engel, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen soll. Mit dieser Botschaft, mit der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi, hat der laute Ruf des dritten Engels begonnen, schreibt sie damals. Aber wenn wir heute in unsere Welt anschauen, in der Gemeinde selber, können wir etwas von diesem lauten Ruf hören, wie alle diese Botschaft verkündigen, die Ausgießung des Heiligen Geistes? Ich kann es nicht sehen. Sie schreibt, dass dies der Beginn des Lichtes von dem Engel ist, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen soll. Und sie spricht hier von Offenbarung 18, wo der Engel hinausgeht und die ganze Erde mit dem Licht erfüllt. Und von daher wollen wir heute einen kleinen Schritt in diese Botschaft machen, damit wir näher zu diesem Ziel kommen. Vielleicht eine kurze Frage, damit auch jeder mitkommt. Was bedeutet denn Gerechtigkeit aus Glauben? Was ist Gerechtigkeit? Wie offenbart sich Gerechtigkeit? Was sagt das Wort aus? Alles, was gut ist, ja, bitte. Dass ich von Gott gerecht gesprochen bin. Ja, wird dann gerechtfertigt aus Glauben. Ja. Aber jetzt Gerechtigkeit, zu dem kommen wir gleich. Nur der Punkt oder das Wort Gerechtigkeit, ja. Gerecht handeln, ja. Unschuldig. Gut, da müssen wir uns unterscheiden, was wir dann... Nach welchem Maßstab letztendlich? Aber gerecht handeln, nach was orientiert sich das Ganze? Wie kann ich gerecht handeln? Geht es, was ich denke, oder? Es muss einen Maßstab geben. Was ist der Maßstab? Ein Gesetz. Das Gesetz der Liebe. Ja, bitte? Mhm. Richtig, Gerechtigkeit ist auch aktiv. Liebe ist aktiv. Wie äußert sich die Liebe uns gegenüber? Hat Gott irgendwo seine Liebe offenbart? Durch Jesus? Gibt es noch irgendwo, wo Jesus seinen Maßstab und seine Liebe eigentlich uns offenbart hat? In den 10 Geboten. Weil wer mich liebt, wie gesagt wurde, der hält meine Gebote. Es ist eins miteinander verbunden, denn Jesus kam auf die Erde, um die Gerechtigkeit auszuleben? Und hat Jesus die Gebote gebrochen? Nein.
Mir kommt jetzt gerade der Gedanke noch mit dem Glauben gerecht gesprochen, dass das auch Recht irgendwas mit richtig zu tun hat, dass man auf dem richtigen Weg ist im Glauben und dass das Recht ist, also richtig ist.
Was wiederum dazu führt, dass es ein Maßstab mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ja, richtig. Okay, wir sehen Gerechtigkeit, dieses Wort. Jetzt wollen wir gerechtfertigt werden, das heißt, dieser Maßstab, den wir haben, wollen wir, jetzt fehlt mir das Wort, naja, gerecht sein, das ist ein bisschen komisch dann jetzt, diesem Maßstab wollen wir entsprechen. Ja? Denn wenn wir diesem Maßstab entsprechen, werden wir vor Gott gerecht. Aber es gibt ja ein kleines Problem. Welches Problem ist das? Wer von euch ist gerecht? In sich selber, hebe die erste Hand. Woran liegt es? Dass wir nicht gerecht sein können. Sündige Herkunft? Okay. Gut, das sind die Folgen letztendlich. Aber wir sind ja nicht durch die sündige Herkunft schuldig gesprochen. Die Bibel sagt, dass wir deswegen verloren gehen, weil wir Sünder sind. Und was ist Sünde? Haben wir heute gehört, Übertretung des Gesetzes. Das heißt, weil wir das Gesetz irgendwann mal übertreten haben, sind wir sündig vor dem Gesetz. Das bedeutet, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Gut. Das heißt, wir von uns selber, auch wenn wir uns jetzt noch so anstrengen und von heute an gerecht sind, in Anführungsstrichen, obwohl wir es nicht können, wäre die Vergangenheit noch da. Richtig? Das heißt, wenn jemand ein Mörder ist, Leute umbringt, sagt, oh, jetzt tue ich es nicht mehr, hat es trotzdem Folgen, oder? Das heißt, das Gericht, es gibt Konsequenzen dafür. Und unsere Konsequenzen sind normalerweise der Tod. Aber wir haben ja gesehen, es ist ja nicht, dass wir Gerechtigkeit in uns selber haben sollen, sondern es ist Gerechtigkeit aus Glauben. Was bedeutet dies jetzt? Wir glauben, dass jemand anderes als unser Bürger und Fürsprecher unsere Stelle eingenommen hat. Und weil wir an ihn glauben, dass er es gemacht hat, haben wir nur eine Möglichkeit, gerecht zu sein und gerechtfertigt zu sein. Das ist einfach formuliert. Ja. Aber das ist erstmal wichtig für heute im Hinterkopf zu haben. Denn morgen gehen wir noch einen Schritt weiter. Was bedeutet es, gerechtfertigt zu sein? Ja. Erstmal, wenn wir an Jesus glauben, dass er uns rettet, haben wir den ersten Schritt getan. Denn was wir erkennen müssen, ist, dass wir von uns selber schuldig sind. Wir können uns nicht selber retten. Auch wenn ich noch so gut bin, und noch so viel Mission mache und noch so viel andere Sachen mache, meine Schuld ist da. Was wir uns heute genauer anschauen wollen, ist der Ausspruch, den Ellen White in diesen 2000 Seiten gemacht hat, dass diese Botschaft von Gerechtigkeit aus Glauben die Botschaft ist, die an Laodicea gerichtet ist. Könnt ihr mit dem Begriff Laodicea was anfangen? Es ist in Offenbarung Kapitel 3, die letzte Gemeinde vor Jesu Wiederkunft, die da ist, aber sie hat gewisse Probleme. Aber sie sagt, dass diese Botschaft die Lösung der Probleme sind. Von daher wollen wir uns das kurz anschauen und morgen tiefer einsteigen in dem Thema. Bei der ganzen Sache, was wir heute letztendlich zusammen anschauen, dürfen wir etwas nicht vergessen. Wir können Superhelden sein im Wissen, was es um Laodicea in der Offenbarung, die alle 7 Sendschreiben schreiben und was noch immer in der Offenbarung vorkommt, wer das Tier ist und alles andere. Und wir haben so ein Wissen, aber Wissen rettet uns nicht. Ich möchte 2 Zitate lesen. Ellen White schreibt, im Review and Herald von 3. Februar 1890: Unsere Glaubenslehren mögen richtig sein, wir mögen falsche Lehren hassen und jene verwerfen, die den Grundsätzen widersprechen und sie nicht aufnehmen. Wir können schwer arbeiten, mit unermüdlicher Energie. Ich schreibe, wir können Mission machen. Wir können die Leute, die nicht den Sabbat halten, oder die falschen Lehren des Nicht-Sabbats halten, hassen. Weil sie schreibt hier, die falschen Lehren hassen, nicht die Menschen hassen. Die Lehren können wir hassen. Den Grundsätzen widersprechen, wir können super Argumente dagegen haben. Und mit unermüdlicher Energie alles dafür geben. Aber weiter schreibt sie, aber das alles reicht nicht. Ein Glaube an die Theorie der Wahrheit allein ist nicht genügend. Wir können die Theorie haben, aber das reicht nicht. Weiter schreibt sie, eine theoretische Kenntnis der Wahrheit ist wichtig, aber selbst die Kenntnis der größten Wahrheit wird uns nicht retten. Unser Wissen muss, was denkt ihr? Gelebt werden, sie schreibt es anders, praktisch sein. Von daher, alles das, was wir heute hören, sollten wir in die Praxis umsetzen. Öffnen wir zusammen Offenbarung Kapitel 3. Letztendlich das grundlegende Problem, was hier die Gemeinde Laodicea hat, können wir gleich am Anfang des ersten Verses lesen, der dort beschrieben ist, nämlich im zweiten, Entschuldigung, in Vers 15, 16, 17. Hier geschrieben, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du doch kalt oder warm wirst. So aber, weil du lau bist, werde weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, denn du sprichst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du elend bist und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ellen White beschreibt hier, was wir gleich hören werden. Eine Tatsache, und was wir auch hier lesen können, ist folgendes. Sie denken, sie haben alles, erkennen aber nicht, dass ihnen grundsätzlich etwas fehlt. Und das ist unsere größte Gefahr. Wir können denken, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber vielleicht ist es nicht der richtige Weg. Damit will ich niemandem sagen, dass hier jemand auf dem falschen Weg ist. Aber es ist etwas, was wir uns selbst prüfen müssen, um zu sehen, ob vielleicht diese Botschaft auch mich persönlich anspricht. Denn das ist die größte Gefahr. Wenn ich denke, es passt alles, aber passt nicht, werde ich am Ende ein böses Erwachen haben. Was wir uns heute anschauen würden, ist vor allem die Lösung. Die Lösung, was Jesus in den letzten Versen uns dargibt. Denn wenn wir diesen Schritt als erstes verstanden haben, haben wir einen großen Schritt gewagt, um morgen auch die Botschaft zu hören. Wir lesen in Vers 19 bis 20 erstmal. 19 bis 20. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig, oder in einigen Übersetzungen steht eifrig, und tue Buße. Siehe, stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Der erste Schritt, was Gott uns hier zeigt, ist, diese Botschaft, die er der Laodicea-Gemeinde gibt, ist eine Liebesbotschaft. Auch wenn es da steht, dass alles schief ist und gar kein Lob da ist, sagt er, die Personen, die ich liebe, die weise ich zurecht, die züchtige ich auch. Weil er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und es ist eine letzte Maßnahme, wie er dieser Gemeinde es zeigen kann, damit sie auf den richtigen Weg kommt. Und der erste richtige Weg, den Gott hier beschreibt, ist, tue Buße. Aber nicht nur normale Buße. Was steht vorher noch? Was für ein Wort? Sei Wie steht es bei euch geschrieben? Eifrig, fleißig und tue Buße. Das heißt, wir müssen Eifer zeigen, Fleiß. Das ist unser Werk. Da kann uns niemand zwingen. Keiner kann uns auch heutzutage zwingen, wenn wir einen Test schreiben, du musst lernen. Wenn ich es nicht will, werde ich es nicht machen. Aber hat es dann Folgen beim Testschreiben? Wenn ich Französisch habe, die Vokabeln nicht lerne, und dann kommt der Test. Ja, man kann vielleicht ein Genie sein, aber wenn man es noch nie vorher gehört hat, die einzelnen Vokabeln, und dann kommt der Test, dann wird man höchstwahrscheinlich keine gute Note haben und eventuell durchfallen. Also braucht man Fleiß anzuwenden, damit ich lerne, Zeit damit verbringe, mich mit den Vokabeln auseinanderzusetzen, damit sie hier reinkommen und ich auch eine gute Note schreibe, oder? Das ist das Ziel, eifrig sein und fleißig sein. Und das ist etwas, was Gott uns auch mitteilt. Um dieses Werk der Buße zu vollbringen, brauchen wir einen Eifer. Und der Eifer besteht nicht darin, dass ich Buße in dem Sinne auf Knien die Treppen hochgehe, so wie vielleicht früher die Vorstellung war. Ich verwende mal ein anderes Wort, was gleichbedeutend ist, Reue anstatt Buße, weil Buße hat so einen vielleicht Nachklang, einen Übling bei uns. Damit ich Reue erhalte, heißt es nicht, dass ich etwas von meinen Werken tun muss, sondern ich muss Zeit investieren, wie auch geschrieben steht. Zeit für was? In Römer 2, Kapitel 2, Vers 4 steht geschrieben, dass Gottes Güte uns zur Buße, zur Reue leitet. Nur Gott kann uns zur Reue, zur wahrhaftigen Reue leiten. Aber damit es passiert, müssen wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn ich nicht verstehe, dass mir etwas fehlt, wenn ich denke, ich bin gesund, habe aber manchmal einen Husten, irgendwelche Flecken auf den Armen, und ich denke, naja, ist normal, ist halt so mit 22, ja, dann kann es sein, dass ich vielleicht in ein paar Monaten nicht mehr da bin. Also muss ich zum Arzt gehen, ich muss erkennen, dass mir was fehlt und der Arzt kann mich dann heilen. Und desto schwerer die Krankheit, wie oft muss ich dann zum Arzt gehen? Öfter, oder? Bedeutet, wenn ich erkannt habe, wie verloren ich bin, brauche ich diesen Arzt, meinen Heiland, und muss Zeit mit ihm verbringen, damit er mich heilen kann. Sonst funktioniert das nicht. Und der erste Schritt, was er uns hier rät, ist, dass wir bereuen. Nun, es gibt eine wahre Reue und eine falsche Reue. Wer das ganz genau wissen will, der lese Kapitel 3 in Schritte zu Jesus, wo Ellen White es sehr, sehr gut erzählt. Wahre Reue ist, dass mir etwas leid tut, dass ich es nicht mehr tun möchte, weil ich diese Person liebe. Wir haben oft dieses Beispiel, wenn Mann und Frau sich lieben und einer von denen begeht einen Fehler, sei es jetzt zum Beispiel Ehebruch, aber weil er die Person liebt, wird er dann nicht sagen, naja Schatz, ich liebe dich, aber ich werde weiterhin mich mit der Person treffen, oder? Und weiterhin Ehebruch machen. Sondern weil er erkennt, dass er ihr wehgetan hat und weil er sie nicht verlieren will, wird er damit doch aufhören. Sie, weil sie ihn liebt, wird sie ihm vergeben. So auch das Bild von Christus zu uns. Weil Christus uns liebt, wird er uns vergeben. Aber wenn wir weiterhin diese Sachen tun, dann stimmt irgendwas mit unserem Verständnis nicht. Könnt ihr mir da recht geben? Was ist denn falsche Reue? Falsche Reue sehen wir beispielsweise bei Judas. Judas hat am Ende doch alles bekannt, oder? Könnt ihr euch erinnern? Er hat gesagt, als er gesehen hat, Jesus verraten hat, und es nicht so lief, wie er wollte, hat er das Geld hingeschmissen und hat gesagt, nein, diesen unschuldigen Menschen nicht, er ist unschuldig, mach das nicht. Danach ist er hingegangen und hat sich umgebracht. Warum hat er sich umgebracht? Weil es ihm leid tat? Nein, sondern er hatte Angst vor den Folgen, die auf ihn warten. Wenn ich etwas nicht mehr tue, weil ich Angst habe vor den Folgen, die mir auf mich warten, dann denke ich, oh, jetzt bin ich verloren, weil ich das tue, und ich mache das nur, um gerettet zu sein, dann ist es nicht wahre Reue. Wahre Reue entspringt vom Inneren, weil es mir leid tut, dass ich etwas getan habe, einen Menschen, oder in dem Fall Jesus, der so viel für mich getan hat. Damit ich das besser verstehe, muss ich mich mit dem Thema, was Jesus für mich getan hat, auch beschäftigen. Dann verstehe ich, wie groß dieses Opfer war, das er für uns getan hat. Wir haben heute Morgen schon etwas gehört, wahrscheinlich auch morgen und übermorgen werden wir mehr davon hören. Der erste Schritt. Weiterhin lesen wir, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Zweiter Korinther 7, Vers 10. Okay, lasst uns den lesen. In 2. Korinther 7, Vers 10 steht geschrieben, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt eine Buße zur Rettung, die niemand reut, die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Genau. Beschreibt genau das, was wir jetzt auch zusammen besprochen haben. In Offenbarung Kapitel 3 lesen wir weiter, wie wir gerade angefangen haben, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineinkommen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Man möchte hineinkommen. Aber es steht eine Tür im Weg. Eine Tür, die nur wir aufmachen können. Etwas, ein Hindernis, der zwischen mir und Jesus steht. Und was gibt es, ein Hindernis, zwischen dem wir und Gott stehen können? Gibt es ein Hindernis, was die Kommunikation zwischen mir und Gott hindern kann? Die Sünde. In Jesaja 59 steht geschrieben, dass unsere Missetaten und Sünden uns von Gott trennen. Das heißt, um Gott hineinzulassen, muss ich diese Tür erstmal hinweg tun, wo ich Bescheid weiß, dass mich irgendetwas von Gott trennt. Es geht nicht darum, etwas zu entfernen, was ich nicht weiß. Das kann ich nicht. Aber wenn Gott mich auf etwas hinweist und sagt, dein Arbeiten am Sabbat ist falsch, dann sollte ich das entfernen. Weil sonst steht zwischen mir und Gott etwas. Und Jesus möchte in unser Herz hineinkommen. Aber das kann er nicht, wenn wir die Tür davor halten und ihn nicht reinlassen. Wir können sagen, Jesus kommt hinein und er will die Tür aufmachen und wir halten auch die Tür davor. Wie soll das funktionieren? Es geht nur, wenn wir bereitwillig dann auch öffnen. Ellen White beschreibt es folgendermaßen. Im Review and Herald vom 8.8.1899: Die Gerechtigkeit Christi ist eine reine weiße Perle ohne Fehler, Flecken oder Schuld. Diese Gerechtigkeit kann uns gehören. Das Heil mit seinem Blut erkauften, unermesslichen Schätzen ist diese Perle, die vom größten Wert ist. Sucht sie und ihr werdet sie finden. Im Gleichnis wird der Kaufmann dargestellt als einer, der alles verkauft, was er hat, um den Besitz einer Perle vom größten Wert zu erlangen. Dies ist eine wunderbare Darstellung derer, die die Wahrheit so hoch schätzen, dass sie alles, was sie haben, aufgeben, um ihren Besitz zu gelangen. Es gibt einige, die immer nach der prächtigen Perle suchen und suchen. Aber sie legen ihre schlechten Gewohnheiten nicht ganz ab. Sie sterben dem Ich nicht ab, damit Christus in ihnen leben könnte. Deshalb finden sie die köstliche Perle nicht. Jesus beschreibt dieses Gleichnis mit der kostbaren Perle. Sie ist so wunderbar. Und dieser Mann, der sie kauft, gibt alles auf, weil er sieht, wie kostbar diese Perle ist. Und wir können die kostbare Perle nur bekommen, wenn wir unser Ich aufgeben. Wir können nicht das tun, was ich will, und die Perle haben. Entweder ist Jesus drinnen auf unserem Herzensthron oder ich bin auf dem Herzensthron drin. Beides geht nicht. Und die Gefahr vielleicht, die manchmal bei uns besteht, ist, dass wir, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, aber trotzdem unsere Entscheidung so handhaben, dass es irgendwie unter dem Hut des Glaubens passt. Aber ich tue trotzdem meinen Willen. Aber Jesus sagt, ich möchte regieren. Aber damit dieses völlig möglich ist, muss man dem Ich absterben. Nicht mehr das, was ich will. Und dann können wir diese kostbare Perle haben. Und in diesem Beispiel sehen wir, dass dieser Mann alles verkauft, weil die Perle so kostbar ist. So wunderbar. Mehr als alles andere. Aber denkt mir auch so, dass Jesus viel besser ist als alles andere? Dass das, was er uns geben will, viel besser ist, als was wir haben können? Oft leider werden wir damit versucht, dass Satan uns was Besseres geben will. Und in der Versuchung Jesu hat er gesagt, all dieses Reich gebe ich dir. Jesus hat aber nicht angenommen, weil er wusste, dass was Gott anbietet, ist viel besser. Wenn wir nachdenken würden, im Paradies oder nach dem Sündenfall, welcher Zustand ist besser? Jeder würde sagen, im Paradies, oder? Aber oft lassen wir uns von der Schlange verführen und uns einreden, dass was wir hier haben, dass es besser ist. Liegt daran, dass wir vielleicht nicht oft genug an diese Perle nachdenken. Denken wir oft an diese Perle nach, so werden wir sehen, was für einen unschätzbaren Wert sie hat. Wenn wir uns anschauen, die Sünde belagert uns nur. Frust, Argwohn, Sorgen, Leid, Unruhe. Alles das, was in unserem Herzen drin ist. Aber Jesus will uns davon frei machen. Er will, dass wir ihm alles geben. Alles. Wenn wir ihm alles gegeben haben, dann kann er auch völlig in uns wohnen. Und das, was er uns verspricht, ist Frieden und Freude. Aber nicht Frieden, wenn alles gut läuft. Deswegen sagt Jesus, nicht den Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden. Den Frieden, wie die Welt haben, wenn alles gut super läuft, den kann die Welt auch geben. Keine finanziellen Schwierigkeiten, in der Firma läuft es gut, ich habe super Freunde, alles wunderbar. Aber dieser Frieden zeigt sich dann, wenn Herausforderungen kommen. Vielleicht auch in unserem Bereich, wenn vielleicht Meinungsverschiedenheiten sind. Wie fühlen wir uns dann? Haben wir einen inneren Frieden drinnen oder pocht es drinnen? Ja. Und wir müssen unserem Ich absterben. Ich habe eine interessante Erfahrung von einem Prediger gehört, der Folgendes erzählt hat. Es war in ihrer Familie jemand zu Besuch da. Sie hatten einen kleinen Jungen, der war 3 Jahre alt. Und als dieser Mann bei ihnen da war, hatte er eine schlechte Angewohnheit. Er war kein Christ und er hat immer Gottes Namen missbraucht. Immer wieder Gottes Namen genannt. Und in dieser kurzen Zeit, wo dieser Mann bei ihnen zu Besuch war, hat dieser kleine Junge, der fast 4 war, mitgenommen. Kurz nachdem er weg war, fing er an, auch Gottes Namen zu missbrauchen. Als der Vater das gehört hat, war er schockiert, nahm ihn zu sich, hat mit ihm darüber geredet und er erklärt, dass es nicht gut ist, dass es gegen die Gebote Gottes ist. Der Sohn hat genickt, ja, verstehe ich. Am nächsten Tag wieder das Gleiche. Er ist auf die Knie gegangen, Herr, was soll ich tun? Er ist zu dem Sohn gegangen, hat ihm noch einmal erklärt, hat mit ihm gebetet. Der Sohn hat genickt, ja, ich habe es verstanden. Am Nachmittag gehen sie wieder Und wieder passiert das Gleiche. Und er ist schon verzweifelt. Was soll ich nur tun? Er hat es ihm wieder erklärt. Am nächsten Tag war Sabbat. Sie sind in die Gemeinde gefahren, sind gerade ausgestiegen oder wollten aussteigen. Was macht der kleine Junge? Er erwähnt es wieder. Der Prediger war sehr frustriert. Er hat es versucht und versucht. Und er hat mit Gott gerungen, weil wie soll er es ihm erklären? Er hat zu dem Jungen meint, bleib kurz im Auto, ich gehe kurz mit Mama raus und wir kommen gleich wieder. Er ist herausgegangen, hat gebetet, was soll er tun? Die letzte Konsequenz, die er tun kann, ihn eine Züchtigung zu geben. Aber er hat gebetet, er möchte nicht, dass er so rüberkommt, dass ich es aus Frust tue. Und er möchte vor allem nicht, dass er es tut und dass dann der Junge dann aus Angst, dass er es wieder tut, wieder das Gleiche vollbringt oder nicht mehr tut. Weil er Angst hat, wenn ich jetzt das tue, dann werde ich geschlagen. So hat er gebetet, dass nur Gott allein sein Herz erreichen soll und erreichen kann. Er ist hingegangen und hat ihm erzählt, dass das, was er jetzt tut, auch Konsequenzen hat. Es hat versucht, aber es hat nichts geholfen. Der kleine Junge hat es schon verstanden und hat sich auf den Rücksitz schon zurechtgemacht. Die Position, die er einnehmen soll, damit er letztendlich diese Bestrafung bekommt. Der Papa ging auch auf den Rücksitz von diesem kleinen Wagen. Er hatte leider nichts da, was er nehmen konnte. Es war kein Stock da, wie die Bibel es sagt. Die Hand wollte er nicht missbrauchen, denn mit der Hand schlagen, Kinder, sollte man nicht. Kann man die Ratschläge von Ellen White lesen. Weil wir können nicht die Kinder streicheln mit der Hand und gleichzeitig mit der Hand sie schlagen. Hat ich schon mal gemerkt, wenn dann man zum Kind mit der Hand hingeht, wie es dann zusammenzuckt dann? Schon mal gesehen bei jemandem? Das geht nicht. Ja. Deswegen sagt die Ellen White auch, dass wir das nicht tun sollen. Das Einzige, was er hatte einen Gürtel. Und er hat sich gedacht, naja, meine Eltern haben ihn auch genutzt, ich lebe noch, von daher hat er den Gürtel genommen. Und er wollte ihn einfach nur einen Klapser geben, damit er versteht, um was es geht. Und wie er sich dann zurechtgemacht hat, den Gürtel genommen hat, in die Hand ausgeholt hat und zugeschlagen hat, waren durch die Umstände, dass das Auto sehr klein war und nicht viel Platz war, das, was den Jungen erreicht hat, ein Taps auf den Hintern. Er hat es gerade noch gespürt. Der Junge hat sich umgedreht, hat gegrinst und dachte, es ist jetzt vorbei. Und der Papa hat gesagt, nee, das gilt nicht. Noch einmal, das war nicht richtig. So hat er wieder ausgeholt, wieder draufgeschlagen und wieder nur ein Taps. Aber diesmal hat er gemerkt, woran es auch lag. Dadurch, dass er die Gürtelschnalle auch weiter unten genommen hat, dass er den Jungen nicht verletzt, hat er aber mit dem Schwung, den er immer genommen hat, sich selber geschlagen ins Knie. Er hat es erst beim zweiten Mal gemerkt, weil beim zweiten Mal genau die gleiche Stelle wieder getroffen wurde. Und es hat ihm höllische Schmerzen zubereitet. Er stand da mit Schmerzen, doch während diesen Vorgangs, als er Schmerzen hatte, hat der Junge etwas gemerkt. Er drehte sich um, hatte Tränen in den Augen und sagte, Papi, es tut mir leid. Und der Prediger wusste zu diesem Zeitpunkt, der Herr hat sein Herz gereicht. Der Junge hat verstanden, dass das, was er gemacht hat, seinen Vater verletzt hat. Und er hat seit diesem Zeitpunkt nie wieder Gottes Namen missbraucht. Wahre Reue. Wenn wir merken, wie sehr wir mit unseren Taten, die nicht gut sind, Jesus verletzen, der so viel für uns getan hat, werden wir damit aufhören. Von daher sollten wir Zeit damit verbringen und sehen, wie gut er für mich tut, was er alles Gutes für mich tut. Darüber nachsingen und Gott wird uns diese Buße schenken. Und wir werden diese Sachen nicht mehr tun. Und eine Sache, die wir nicht erwähnt haben, die wir aber jetzt zum Schluss machen: Jesus steht geschrieben, steht da und klopft an unsere Türe. Jesu Wirken ist nicht passiv, es ist aktiv. Jesus steht nicht irgendwo da und wartet, bis irgendjemand mich mal gerufen hat. Jesus steht an unsere Herzenstür und klopft an und hört nicht auf zu klopfen. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jeder gerettet wird. Er geht den Verlorenen nach, wie ein Hirte dem Schaf. 99, die gerecht sind, aber nur eins, das verloren ist, geht Jesus nach, weil jeder Einzelne von uns hier ihm viel bedeutet. Er geht aktiv uns nach und versucht alles Mögliche, uns zur wahren Reue zu bringen. Aber niemand muss glauben, dass ich erstmal Reue empfinden muss, bis ich zu Gott komme, diese wahre Reue empfinden. Denn dann werden wir sie nie bekommen. Die Reue, die Gott uns geben kann, ist nur er. Wir müssen zu ihm kommen und ihn darum bitten, über seine Güte nachdenken, und er will uns diese Reue schenken. Und diese Reue wird Liebe hervorbringen, und wir werden mit Liebe alles tun. Denn das größte Hindernis, was auch sein kann, ist, dass wir nur Sachen tun, wo wir erkannt haben, oh, es ist richtig, ich tue es. Den Sabbat muss ich halten, das sind Gebote, ich tue es. Das ist der alte Bund. Der alte Bund, den Volk Israel gemacht hat. Wo Gott ihnen die 10 Gebote gegeben hat und dann gesagt wurde, ja, ja, wir tun die Gebote, Mose, geh du, sprich du mit Gott, wir tun das. Aber wir können die Gebote Gottes nicht tun, von uns selber. Der alte Bund, der eigentlich der neue Bund ist, denn der neue Bund ist, wie geschrieben steht, dass Jesus in unser Herz das Gesetz schreibt, so wie es bei Abraham getan hat, bei Enoch, bei all den anderen. Das ist der ursprüngliche Bund Gottes. Und genauso ist das Volk Israel durchgelaufen. Wir haben heute beim Vortrag gehört vom Roman, das, was in 1. Korinther 10 für damals für Israel geschrieben ist, ist auch für uns wichtig. Und Ellen White schreibt, dass das Volk Israel diesen alten Bund durchlaufen musste, damit sie erkennen, wie sehr sie Gott brauchen. Und nicht nur, dass Israel dies durchlebt hat. Wenn wir uns anschauen, wie war das mit den Jüngern? Sie haben Jesus nachgefolgt, aber sie wollten aus ihrer eigenen Stärke was tun. Wir haben heute Morgen gehört, Petrus gesagt, ich bin der Erste, der für dich stirbt. Und Petrus war der Erste, den verleugnet hat. Wir sehen auch da wieder, man wollte mit eigener Kraft was tun, aber es funktionierte nicht. Wir sehen in der Adventgeschichte, als sie das Gesetz entdeckt haben, wir müssen das Gesetz predigen. Gesetz, Sabbat ist wichtig, was ja auch richtig ist. Aber man kann es nicht halten von uns aus. Deswegen muss Gott uns ein neues Herz schenken. Und der erste Schritt ist wahre Reue. Und daran denken, dass Jesus Christus ein aktiver Heiland ist, der alles tut. Und Ellen White, ich formuliere es mit meinen Worten, hat es vorformuliert. In 2 Zitaten. Wenn wir uns nicht widerstreben in Schritte zu Jesus, gegen Gottes ziehen, wird er uns retten. Wenn wir dem nicht widerstreben, wird er uns retten. Und sie schreibt, wenn ich auf mich selber schaue, werde ich verzweifelt, wie schlecht ich bin. Aber wenn ich auf Jesus Christus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen werden kann. Deshalb sollten wir mehr Zeit darüber nachdenken, was Jesus Christus für mich getan hat. Wir werden wahre Reue erleben, den ersten Schritt auf diesem Weg. Möge Gott dabei helfen, dass wir diese Entscheidung treffen, jeden Tag aufs Neue. Amen.